bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Dring, dring, dring. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freundinnen und Freunde von Kartellrecht und Wettbewerbsökonomie. In der Leitung habe ich, wie alle 14 Tage, meinen überaus geschätzten Kollegen Ruprecht Porzun, den Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Hallo, Ruprecht.
Hallo, Justus.
Du hast es verraten, ich bin Justus Haukapp, der Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie, auch an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und wie alle 14 Tage wollen wir ein bisschen über Kartellrecht und Wettbewerbsökonomie plaudern. Und heute, Ruprecht, wollen wir ein bisschen über Artikel 102 reden.
Richtig? Oh ja, das ist ja eigentlich die Krone des Kartellrechts, dieses Missbrauchsthema. Ja, ich finde, da ist, also wenn Kartellrecht ohnehin schon schön ist, das ist eigentlich das, wo es richtig glänzt und glitzert, so rum.
Ja. Obwohl, wenn ich das richtig verstanden habe, Artikel 102 oder die deutschen, ich weiß nicht, ob man das Äquivalente sind, das vielleicht nicht, aber wie soll man das sagen, die korrespondierenden Vorschriften im GWB, im deutschen Kartellrecht, Artikel 19 ist das. Und ein bisschen was anderes ist Artikel 20.
Paragraph, wenn ich da gerade mal reinquetschen darf.
Entschuldigung. Ja, jetzt, aber, ich bin viel zu europäisch, ich merke das schon. Ja, also genau. Und heute wollen wir aber über beides vielleicht auch reden. Über sowohl Paragraph 19 und Artikel 102. Die Missbrauchskontrolle, so wie wir das Kartellrecht, Wettbewerbsökonomie nehmen, die galt ja lange irgendwie als tot. Oder? Man hat gesagt, das ist so schwierig irgendwie, hatte ich so immer den Eindruck. Man hat eben versucht, auf Teufel komm raus, irgendwelche anderen Dinge zu finden, wie man Verfahren führen kann, nur nicht als Missbrauchsverfahren, oder?
Ist auch mein Eindruck. Und wer ist schuld dran? Natürlich ihr Ökonomen. Ja, also die Ökonomie hat das Missbrauchsrecht geschlachtet, würde ich sagen. Oder zumindest ist, glaube ich, ich will es nicht ganz so polemisch formulieren, Justus, dafür bist du mir viel zu stark, aber die...
Also ich persönlich war es ja nicht.
Da muss ich nochmal nachschauen. Aber ich glaube, sozusagen diese Ökonomisierung, die wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben, mit einer starken ökonomischen Berechnung von dem, was ein Missbrauch sein könnte und so weiter. Das hat natürlich die Darstellung eines Missbrauchs schon sehr erschwert. Das würde ja besonders deutlich an diesen Rabattfällen, wo man wirklich bis ins Dort hinaus diskutiert hat, wann denn ein Rabatt überhaupt mal missbräuchlich ist. Vielleicht auch zu Recht, aber das macht es natürlich in der Anwendungspraxis unfassbar schwierig.
Ja, das ist auch in der Ökonomie ein Thema, was nicht einfach ist. Es ist natürlich ohnehin ein Unwerturteil, muss man sagen. Also ab wann ist ein Rabatt, wie nennt man das, zu tief oder zu hoch, also zu der Preis zu niedrig letztendlich, dass das eine Verdrängungswirkung dann erzielt und wann ist eine Preissenkung eigentlich gewünscht? Das ist ja das, eigentlich im Wettbewerb wünscht man sich ja, dass die Preise gesenkt werden und nicht erhöht werden. Das ist auch in der Ökonomie, das ist keine einfache Frage, muss man sagen. Von daher überrascht das vielleicht nicht ganz, dass es juristisch dann auch nicht so eine einfache Frage ist.
Die Anwendung wird ja typischerweise von Juristen und Ökonomen gemeinsam betrieben, bei Kommission und Kartellamt jedenfalls, bei Gericht ja nicht. Bei Gericht ist es ja, muss man sich ja auch immer vorstellen, da sitzen dann nur Juristinnen und Juristen, die da plötzlich irgendwie Artikel 102 anwenden sollen oder Paragraph 19 GWB anwenden sollen und dazu jetzt irgendwie möglicherweise ökonomische Dinge berücksichtigen müssen. Das ist schon sehr schwierig. Es tröstet mich, dass ihr Ökonomen euch damit auch schwer tut, aber das war ja sozusagen auch der Trend und darüber können wir jetzt diese Woche ganz gut sprechen, weil wir ja so Anfang der 2000er Jahre begonnen haben, auch mal die Missbrauchsvorschriften so ökonomisch zu durchdenken. Es gab ja diese Advisory Group, European Advisory Group on Competition Policy hießen die, glaube ich. Die hatten für die Europäische Kommission mal so ein Paper geschrieben, wie könnte man das eigentlich ökonomisch sinnvoller machen. Und daraus hat ja dann die Kommission versucht, das war damals noch alles sozusagen sehr stark inspiriert von Mario Monti, der ja als Kommissar eigentlich diesen More Economic Approach so nach vorne getrieben hat. Dann hat die Kommission versucht, das ja mal in Leitlinien zu packen und sozusagen den Leuten mal an die Hand zu geben, in welchen Fällen liegt aus unserer Sicht überhaupt ein Missbrauch vor? Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Justus, aber diese Leitlinien sind ja krachend gescheitert und wurden dann umgewandelt in ein Prioritätenpapier. Ja, diese merkwürdige Prioritätenmitteilung, wo dann nur noch das Ansinnen der Kommission war, zu sagen, in den folgenden Konstellationen bei preisbezogenen Missbräuchen greifen wir Fälle auf. Das war 2008 oder 2009, glaube ich, dieses Prioritätenpapier. Das war aber eigentlich schon das Eingeständnis, dass man mit Leitlinien den Missbrauch, diesen schwierigen Missbrauchsbegriff nicht packen konnte.
Das stimmt. Und jetzt, ich überlege gerade, ob die Inge Bernatz, als wir sie Anfang des Jahres
Nein, interviewt haben. Ich habe auch schon überlegt, Justus. Nein, und ich nehme es ihr persönlich übel.
Ja. Oder haben wir sie nicht danach gefragt? Nee, sie hat
es vielleicht nicht verraten. Auch, aber...
Ja, also was hat sie denn nicht verraten?
Genau, also sie hat nicht verraten, dass es eine Konsultation gibt, eine neue Konsultation. Vielleicht müssen wir das nochmal hören, nicht, dass ich hier jetzt irgendwas unterstellen, aber also ich glaube, sie hat nichts dazu gesagt, dass es in diesem Jahr, nämlich jetzt gerade bis irgendwie 23. April oder so, eine Konsultation gibt zu neuen Leitlinien zu Artikel 102. Und man muss vielleicht erstmal nochmal dazu sagen, dass es ja wirklich, also das ist etwas, ein Thema, das mich auch immer wieder total fasziniert, dass es ja wirklich sehr, sehr schwierig ist, den Missbrauch zu packen und dass es gleichzeitig für Unternehmen irre ist, wenn die Europäische Kommission einen Fall aufgreift. Und das kann wirklich recht zufällig sein, weil wir momentan eigentlich gar nicht genau wissen, welche Fälle sich die Kommission da mal vornehmen will. Und dann bist du möglicherweise Intel, kriegst eine Milliarden Geldbuße aufgebrummt, musst jahrelang prozessieren. Und ein Wettbewerber, bei dem der Fall nicht aufgegriffen wird, oder ein anderes Unternehmen, bei dem der Fall nicht aufgegriffen wird, kann das gleiche Verhalten praktizieren. Ein Unternehmen, das nicht als marktbeherrschend gilt, kann das gleiche Verhalten praktizieren wie du. Also dieser 102, der ist schon echt Wahnsinn. Ja? Also im Sinne von, ich finde den ja gut, ja, wichtig, dass wir das haben, aber die Zufälligkeit, die da drin steckt, in dem Begriff allein, im Gesetz steht ja nicht viel mehr drin, als ein Missbrauch von Marktmacht ist verboten. Da muss man eigentlich echt irgendwie konkretisieren oder da muss man eigentlich irgendwie als rechtsanwendende Behörde ein bisschen für Klarheit sorgen, was da eigentlich drunter fallen soll. Und das, also das heißt, hat es bislang irgendwie kaum gegeben.
Das heißt, ich verstehe dich richtig, du begrüßt das eigentlich, dass neue Leitlinien dann ja vermutlich kommen sollen, ne? Sonst würde ich ja keine Konsultation machen. Das ist dann natürlich in der Tat... jetzt besonders spannend, finde ich, weil die Fälle, bei denen wir uns ja am meisten Sorgen gemacht haben in jüngster Vergangenheit, waren ja die Digitalfälle eigentlich, die man ja jetzt alle in den DMA reingeschoben hat, sag ich mal so, da einen großen Teil sicherlich dieser Fälle. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wieso mache ich denn jetzt eine Verschärfung von Artikel 102, wenn die usual suspects, sag ich mal, wahrscheinlich damit kaum noch was zu tun haben werden oder soll das parallel zum DMA angewendet werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist auch der Begriff Verschärfung hier gar nicht so angebracht. Also in welche Richtung das geht, ist vielleicht noch so ein bisschen offen. Und der Witz ist jetzt folgender. Also was die Kommission jetzt gemacht hat, die Kommission hat jetzt erstmal ein Papier veröffentlicht. In dem Papier steht drin, wir konsultieren jetzt alle Stakeholder, es können sich jetzt alle bei der Kommission melden und erstmal ihren Senf dazugeben, was sollen wir eigentlich für 102 in welcher Form regeln. Das Zweite ist, sie hat schon so eine Art Policy Paper herausgegeben, wo sie mal so erste Ideen ventiliert. Und das Dritte ist, sie hat aus dem Prioritätenpapier, das jetzt momentan theoretisch noch gilt, das aber eigentlich auch schon häufig gar keine Anwendung mehr gefunden hat, dieses 2009er Papier. Da hat sie so einzelne Bruchstücke herausgebrochen und gesagt, da orientieren wir uns jetzt nicht mehr dran und den Ass Efficient Competitor Test, den machen wir jetzt nicht mehr so streng und so weiter und so fort. Und in welche Richtung das geht, ist so ein bisschen offen, denn das Faszinierende an Leitlinien ist ja eigentlich, wir machen Leitlinien auf europäischer Ebene typischerweise als eine Art Zusammenfassung von Rechtsprechung. Also die Kommission setzt sich hin, schreibt auf, was hat eigentlich die Rechtsprechung so in den letzten 10, 20 Jahren oder so an konsolidiertem Rechtsbestand entschieden, sodass wir das mal irgendwie so ein bisschen gebündelt haben. Natürlich dann auch immer mit einer gewissen eigenen Interpretation der Kommission, aber doch Der Schwerpunkt liegt traditionell bei Leitlinien eigentlich darauf, dass man das Recht aus der Rechtsprechung des EuGH heraus erklärt. Und die Rechtsprechung des EuGH wiederum, die ist aus meiner Sicht momentan sehr disparat. Also vielleicht ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt für die Kommission, weil beim EuGH selbst offenbar noch unterschiedliche Nuancen bestehen, was man eigentlich mit dem Missbrauch will. Wir haben einerseits eine Entscheidung wie Google Shopping vom Gericht erster Instanz, also vom EuG, die aus meiner Sicht sehr großzügig ist. Dann haben wir eine Entscheidung wie Intel vom EuGH, wo der EuGH sehr eng, sehr ökonomisch, sehr strikt vorgeht. Und dann haben wir jetzt so eine neuere Entscheidung wie Servizio Elettrico Nazionale, die letzte große Missbrauchsentscheidung des EuGH oder eine der letzten großen Missbrauchsentscheidungen des EuGH. Und da liest, glaube ich, nach meiner Sicht bislang jeder so rein und raus, was er gerne drin hätte. Ja, also da gibt es manche, die sagen, das ist doch jetzt das ultimative Bekenntnis zum More Economic Approach und zum Standard der Konsumentenwohlfahrt. Und andere sehen das da eigentlich nicht in der Entscheidung. Also das ist, also vielleicht will die Kommission genau jetzt reinspringen, weil sie sieht, ja, wir können jetzt vielleicht, haben jetzt vielleicht mehr Spielraum, als wenn jetzt noch zwei weitere Entscheidungen kommen und der EuGH seine Meinung stärker festigt, als es jetzt momentan noch den Eindruck macht.
Ah, okay, also so ein politisches Fenster. Ich meine, es gab ja auch ein paar interessante Entwicklungen auf nationaler Ebene. Den Facebook-Fall haben wir schon mal oder schon mehrfach drüber gesprochen. Das ist natürlich eine Entscheidung des Bundeskartellamts. Klar, ist jetzt keine Entscheidung der Europäischen Kommission. Aber ich werde ja erwarten, dass in den Leitlinien auch sowas dann wahrscheinlich aufgegriffen wird. Kann ein Verstoß gegen ein anderes Recht, also hier das Datenschutzrecht oder letzte Woche haben wir ja in unserem Gutachten das auch diskutiert, kann auch ein Verstoß gegen Arbeitsrecht oder gegen Umweltrecht interpretiert werden unter bestimmten Umständen als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Da würde ich ja erwarten, dass auch die Kommission dann dazu sich äußert.
Unserem Gutachten kann sie ja gar nicht anders, Justus. Ja, also das muss ja man auch, ja mal
dahin geschickt. Das hat ja Herr Jol schon angedroht. Genau.
Für alle,
übrigens,
die letzte
kann man
Folge
ja auch noch an der Konsultation teilnehmen bis 6. April.
Genau, richtig? Also erstmal unsere Konsultation, also die Konsultation des BMWK, dann die Konsultation der Kommission. Für alle, die die letzten zwei Jahre im Winterschlaf verbracht haben. Wir haben vorletzte Woche.
Das hieß in Berlin, Pandemie.
Ach so, Pandemie, genau. Da hatten sich die Leute da in ihre Höhlen zurückgezogen und nicht mehr auf die Straße begeben. Also wer es noch nicht mitgekriegt hat, von Hauka Potzun et al., wie man glaube ich sagt, und also von großartigen anderen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben zusammen für das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gegutachtet zum Thema Wettbewerb und Nachhaltigkeit in Deutschland und der EU. Jetzt lesen, 284 Seiten, bis 6. April kommentieren, dann weiß die Bundesregierung, was sie zu tun hat in diesem Bereich. Und da haben wir genau, wie du sagst, natürlich auch so ein Feld, und das ist im Bereich des Missbrauchs sicherlich eine absolut spannende Frage, die du aufwirfst, nämlich inwieweit öffnen wir das Kartellrecht für andere Felder? Datenschutz wie im Facebook-Verfahren, Umweltschutz wie im Nachhaltigkeitsthemenbereich oder Verstöße in der Lieferkette oder ähnliches. Und das ist ja auch so ein bisschen die Tendenz, die in den USA diskutiert wird unter Labels wie Progressive Antitrust oder Neo Brandeis School oder so, dass man die Hebel des Kartellrechts einsetzt, um mehr zu erreichen in Feldern, in denen die Durchsetzung vielleicht ein bisschen lahmt. Wir haben ja in unserem Gutachten, wenn ich es richtig sehe, eigentlich relativ deutlich gemacht oder zumindest wollten wir das deutlich machen, dass es immer auf jeden Fall auch einen ganz klippklaren Wettbewerbsbezug geben muss, sonst ist das Kartellrecht das falsche Instrument. Das hast du ja, da hast du auch immer in unseren Beratungen drauf bestanden, dass wir das so machen.
Das stimmt, das ist auch, glaube ich, gut rausgekommen, dass das Kartellrecht ist nicht nur, weil es so gut funktioniert, man plötzlich damit auch das Parkverbot durchsetzen kann. Oder
zumindest wenn das der marktbeherrschende Porsche-Fahrer ist, das muss es dann schon sein.
Sozusagen. Ja, der Markt, vielleicht ist es der marktbeherrschende Lieferdienst, das kann natürlich sein. Vielleicht wäre das doch ein bisschen weiter Dehnung, sag ich mal, des Kartellrechts. Da bin ich gespannt, was die Kommission dann sagen wir, das dauert natürlich, klar, aber das würde ich ja denken, dass das ein Punkt ist, der heiß diskutiert wird.
Also entscheidend ist, glaube ich, oder noch entscheidender ist, glaube ich, die Frage, die wir eben kurz angetippt haben, wie geht es mit der Ökonomie weiter? Also hier verhandeln wir, glaube ich, über deinen Job, lieber Justus. Vielleicht musst du dich doch in einem anderen Forschungsfeld dann irgendwie umtun. Ich weiß nicht, was dir da sonst vorschwebt, Deregulierung von weiteren Drogen oder irgendwie sowas, dass du da, Wettbewerbsökonomie raus ist.
Ja, da bin ich natürlich schon dran. Ich hatte ja schon gesagt, ich war jetzt gerade beim ersten parlamentarischen Abend des Cannabis-Wirtschaftsverbandes, aber also du siehst, ich bin schon dabei, mir ein zweites Standbein aufzubauen. Ja,
aber das Glück, der Arbeitsmarkt sucht gerade Leute. Ja, also ja, du kommst jetzt in eine gute Phase.
Aber ich bin ja verbeamtet, also von daher, ich frage mich auch, warum ich nicht längst angefangen habe, Geige zu lernen oder ähnliche Dinge zu tun. von daher musst du dir ja nicht so große Sorgen um meinen Job machen.
Nee, aber wie siehst du das? Hast du da eine Meinung zu, ob es sozusagen zu weit getrieben worden ist, wie weitgehend, also zum Beispiel mit dem AEC, also dem Air Efficient Competitor Test, solche Verfahren belastet wurden, wenn ich das so formulieren darf?
Also letztendlich haben wir natürlich gesehen, deswegen haben wir ja den DMA, dass es ist einer der Gründe, warum man haben, dass es offensichtlich zu schwierig war, Missbrauchsverfahren zu führen und zu langwierig. Also von daher begrüße ich eine gewissermaßen Vereinfachung und glaube auch, dass wir in manchen Bereichen vielleicht ein Under-Enforcement in dem Sinne hatten. Es mag nicht nur im Artikel 102 sozusagen an der Ökonomisierung liegen, sondern auch an den Prozessen, die wir da hatten. Aber von daher würde ich eine gewisse Vereinfachung, sage ich mal, begrüßen. Da wäre ich schon dafür. Vielleicht war die Ökonomisierung, die zu sehr jeden Einzelfall, zu sehr im Detail analysiert, letztendlich nicht effizient, muss man sagen, weil sie die Rechtsdurchsetzung verhindert hat. Insbesondere natürlich im Bereich des Behinderungsmissbrauchs. Würde ich sagen, wir unterscheiden ja typischerweise bei den Missbrauchsverfahren Behinderungsmissbrauch versus Ausbeutungsmissbrauch. Beim Ausbeutungsmissbrauch, da sehe ich die Notwendigkeit nicht ganz so sehr, sagen wir, als Ökonom, weil es eigentlich da, sagen wir, die Ineffizienzen sich in Grenzen halten. Da geht es in erster Linie um eine Verteilung. Der eine kriegt mehr und der andere zu wenig. Und da gibt es ja auch diese sehr ambivalente Wirkung, ob das nicht möglicherweise sogar dynamischen Wettbewerb verhindert. Da gibt es ja in Deutschland diesen Spezialparagraf auch noch, Paragraf 29, da hat sich die Monopolkommission in der Vergangenheit sehr kritisch dazu geäußert, muss man auch sagen. Also von daher würde ich sagen, was wirklich wichtig ist, um den Wettbewerb strukturell zu schützen, ist, den Behinderungsmissbrauch einfacher abzustellen. Im Ausbeutungsmissbrauch sehe ich die gleiche Notwendigkeit nicht unbedingt.
Also ich denke bei diesem Thema immer an die Doktorarbeit von Tristan Rohner, der hat auch bei unserem Nachhaltigkeitsgutachten mitgearbeitet. Die Arbeit erscheint jetzt in Kürze. Der hat über Artikel 102 und diese ökonomischen Fragen geschrieben und der sagt immer, wenn die Kartellbehörden die Ökonomie vernünftig angewendet hätten und konsequent angewendet hätten, so wie sie es ursprünglich mal vorgehabt hatten oder wo die Ökonomen das gesagt hätten, dann hätten wir vielleicht diese Probleme gar nicht gehabt. Aber das ist vielleicht dann auch nochmal so ein Problem, dass sich Kartellbehörden, das sieht man auch immer wieder in den Leitlinien, dann letztlich gerne jede Hintertür offen halten, durch die sie noch irgendwie sneaken können. Und plötzlich hast du dann eben doch keine Einschränkung des Feldes, mit dem du arbeitest, sondern dann kommst du sozusagen in alle möglichen Theorien rein und hast nie die Begrenzung, die du eigentlich auch brauchst, wenn du sowas sinnvoll anwenden willst.
Interessant, okay, dann können wir dann unseren Hörerinnen und Hörern wärmstens empfehlen, so verstehe ich das,
die Doktorarbeit. Ja, natürlich, und, Justus, jede Doktorarbeit, die hier bei uns erscheint.
Das hört sich interessant an.
Es gab eine andere spannende Entwicklung, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber...
Ich glaube, ich wollte jetzt aufs gleiche Pferd steigen.
Dann sitzen wir zu zweit drauf. Wie schön. Dieses Pferd heißt Towercast. Das ist der Name eines Falles, der sich auch im Artikel 102 AEUV dreht und der ja auch wirklich nochmal interessant ist und gerade auch vor der Diskussion, die wir jetzt gerade mal kurz angetippt haben, zur Wirksamkeit und zur Effektivität von Artikel 102, gibt es dann eben offenbar Fälle, für die man das Missbrauchsrecht eventuell brauchen kann. und ist quasi auch sogar revitalisiert. Und ja, die Konstellation, ich rufe sie vielleicht nochmal ganz kurz in Erinnerung, ist folgende, dass wir einen Fall haben, der nicht aufgreifpflichtig war, weder in Frankreich nach dem französischen, wir haben einen Zusammenschluss, der war weder in Frankreich anmeldepflichtig nach den dortigen Fusionskontrollregeln, noch in Europa nach den europäischen Fusionskontrollregeln, weil die erforderlichen Umsätze nicht erreicht waren, ist auch keine Verweisung nach Artikel 22 erfolgt oder ähnliches. Und das, da geht es um DVB-T-Technologie in dem Fall. Und da hatte ein Marktführer ein anderes Unternehmen übernommen und jetzt wollte ein Dritter, dass dieser Zusammenschluss bitte untersagt wird. Dieser Dritte heißt Towercast, deshalb heißt der Fall so. Und der wollte, dass dieser Fall untersagt wird auf Basis des Missbrauchsverbots. Denn mit der Fusionskontrolle kommen wir ja nicht ran. Und dann hat ein französisches Gericht dem EuGH die Frage vorgelegt, dürfen wir überhaupt Missbrauchsrecht anwenden auf eine Fusion, wenn wir doch eigentlich Fusionskontrollrecht haben mit bestimmten Schwellenwerten und diese Schwellenwerte nicht erreicht werden.
Und der EuGH hat gesagt, das geht, richtig?
Der EuGH hat gesagt, das geht, genau, und hat damit Continental Can revitalisiert. Das ist dieser Fall von 1973. Da ging es, wie der Name schon sagt, um Metalldosen. Und bei diesem Continental Can-Fall, der spielte zu einer Zeit, als wir in Europa noch gar kein Fusionskontrollrecht hatten. Und da hat der EuGH dann mal gesagt, wenn ein Unternehmen ein anderes Unternehmen übernimmt und dadurch kommt es quasi zu einer strukturellen Marktbeherrschung und einer Verschlechterung der Marktverhältnisse, dann darf das nach Artikel 102, dem damaligen, was weiß ich, was war das, 86 oder ich glaube, damals war es noch irgendwie anders sortiert, darf das geprüft werden. Und nachdem dann die Fusionskontrolle verabschiedet worden war, 1989 in Europa und in Deutschland haben sie ja schon ein bisschen länger, seit 1973 schon, da bestand eigentlich für solche Verfahren keine Notwendigkeit mehr, weil man hatte ja quasi alles, ja. Und jetzt kommt also dieser französische Fall auf den EuGH zu und der EuGH sagt, ja klar, wenn Fälle nicht von der Fusionskontrolle erfasst werden, dann darf die nationale Behörde die nach Missbrauchsrecht prüfen. Also das ist schon eine erhebliche, es ist eigentlich keine Überraschung, weil man sagen muss, es ist rechtlich eigentlich relativ klar, dass die europäische Fusionskontrollverordnung jetzt nicht irgendwie die Anwendung von nationalem Missbrauchsrecht sperrt oder die Anwendung von Artikel 102 sperrt. Das schon gar nicht, weil Artikel 102 ist vorrangiges Recht. Aber es ist im Ergebnis ist es irgendwie erstaunlich, weil es heißt, selbst wenn dein Zusammenschluss nicht anmeldepflichtig ist, kann jetzt eine Behörde kommen und sagen, ja, gucken wir uns trotzdem mal an, ist ja möglicherweise ein Missbrauch von Marktmacht, der da stattfindet.
Ich meine, das passt vielleicht in die allgemeine Entwicklung, die wir sehen. Das hat man ja schon mit Artikel 22, dass man sagt, wenn aus zweimal Minus wird Plus sozusagen, also wenn zwei Behörden, die beide nicht zuständig sind, weil eine bestimmte Fusion nicht anmeldepflichtig ist, sich den nicht existierenden Ball zuspielen, dann wird es doch anmeldepflichtig. Von daher sehe ich da eine gewisse Konsistenz, aber ökonomisch ist das natürlich gleichwohl nicht ganz unproblematisch, würde ich sagen. Die Fusionskontrollverordnung soll ja auch eine gewisse Sicherheit schaffen, dass man, weil wir ja wissen, dass Fusionen im Nachhinein, also die Amerikaner sagen ja immer, dass dieses Unscrambling Scrambled Eggs, ja, das ist eben sehr schwierig. Also das Eiweiß und das Eigelb sollte man trennen, bevor man Rührei hergestellt hat. Und so ist es bei einer Fusion natürlich auch. Das ist unheimlich schwer, die wieder rückgängig zu machen, weil da strukturelle Veränderungen führen. Da sind möglicherweise Mitarbeiter schon längst verschwunden. Es ist relativ schwer, die wahrscheinlich wieder einzustellen und so weiter. Das sind eben Dinge, deswegen will man ja vorher die Sicherheit haben, ob das jetzt geht oder nicht. Und wenn ich jetzt natürlich sage, da stellt sich für mich die Frage, das weiß ich gar nicht, kann ich denn eine Fusion, die nicht anmeldepflichtig ist, trotzdem anmelden und sagen, ich hätte jetzt gern die Sicherheit, ist zwar nicht anmeldepflichtig, aber sonst werft ihr mir hinterher Missbrauch vor?
Also bislang gibt es das nicht. Also wäre mir jedenfalls kein Fall bekannt. Wenn du heute anmeldest und das Bundeskartellamt sagt, tut uns leid, ist nicht anmeldepflichtig, oder die Europäische Kommission sagen das, dann schicken die dich zurück. Den umgekehrten Fall haben wir ja manchmal, dass das Kartellamt meint, etwas sei anmeldepflichtig, was dann andere anders sehen. Ja,
auch wieder Facebook.
Facebook-Fall, genau, Facebook-Customer-Fall. Aber in der anderen Konstellation kann sich das jetzt natürlich entwickeln, ja, dass ich quasi meinen eigenen Missbrauch von Marktmacht vorsorglich mal anzeige, den ich davor habe. Es zeigt
das
eigentlich die
diese
Rechtssicherheitsfrage, die du aufwirfst. Absolut, das ist damit
Weil hier ist Rechtssicherheit ja wichtiger, glaube ich, als, sagen wir, bei einem Rabattverfahren. Dann kann ich dann sagen, gut, dann gibt es diese Rabatte nicht mehr. Sozusagen, ich stelle das einfach ab. Da habe ich nicht diesen gleichen Problem. Oder auch beim Ausbeutungsmissbrauch muss ich einmal die Preise halt wieder niedriger. Oder bei Facebook in dem Verfahren haben wir gesagt, da müssen wir jetzt halt die Datensammelpraxis ändern. Sozusagen. Aber das ist auch irgendwie kostspielig, aber ist natürlich nicht so kostspielig, wie eine Fusion versuchen, rückgängig zu machen. Von daher, deswegen haben wir ja dieses Ex-ante-Instrument ganz bewusst in der Fusionskontrolle. Ist ja kein Zufall.
Es ist vielleicht schon auch sozusagen, vielleicht noch zwei Aspekte dazu. Das eine ist natürlich, der EuGH kriegt das jetzt als Vorlage. In der Vorlagefrage steht Artikel 21 FKVO der Prüfung entgegen? Antwort nein. Da würde wahrscheinlich jeder, der sich das anguckt, auch so sagen, ja, wird wohl, also ist schon irgendwie so. Der EuGH kann dann aber in seiner Entscheidung, so sind Gerichte ja dann eben, der kann dann nicht die Folgefragen nochmal irgendwie abklären. Ne? Also dafür bräuchte ich jetzt eigentlich irgendwie wieder eine Art von Verfahren, wie ich das ausgleiche, vielleicht eine Art Frist oder sowas, innerhalb derer ich das mache. Das müsste jetzt aber erst sozusagen wieder ausjudiziert werden. Das Zweite, was an dieser Geschichte interessant ist, ist genau das, worauf du eben hingewiesen hast, dass auch der EuGH und die Generalanwältin Juliane Kokott, die den Fall für den EuGH vorab begutachtet hat, dass die beide recht eindeutig sagen, wir wollen ein Schutzsystem für den unverfälschten Wettbewerb und da müssen wir alles erfassen können. Also Frau Kokott spricht zum Beispiel explizit von Killer Acquisitions in ihrer Opinion, die möglicherweise unter dem Radar des Fusionskontrollrechts bleiben. Der EuGH, der greift, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, diesen Begriff nicht auf, aber sagt eben auch, wir wollen ein lückenloses System des Wettbewerbsschutzes in der EU. Das wäre schon mal ein ziemlich krasser Anspruch, ja. Und dafür müssen wir eben die Instrumente ausschöpfen, die wir haben. Und dann wird eben Artikel 102 jetzt nochmal aufgewertet, das Missbrauchsrecht kann jetzt eben auf Dinge zugreifen, wo wir jetzt bislang eher so der Auffassung waren, naja, also alle wichtigen Fusionsfälle, die haben wir halt mit der Fusionskontrolle auf nationaler und europäischer Ebene erfasst.
Ja, ich meine, wir haben ja deswegen auch schon lange die Diskussion, auch eben im Kontext von Artikel 22 Mörderkontrollverordnung, gibt es andere Möglichkeiten, Fusionen aufzugreifen, aber immer ex ante. Eigentlich. Ja, wir haben die Transaktionsschwellenwerte in Österreich und Deutschland und in den USA schon ewig. Wir haben jetzt diese Artikel 22-Diskussion und dem kann man auch immer was abgewinnen, weil man vielleicht auch die Rechtsunsicherheit natürlich verkleinert, ex ante, aber eben auch nur ex ante. Ja, und nicht ex post. Also ich habe nicht dieses Problem, dass ich hinterher wieder was zerlegen muss, was schwer zu zerlegen ist.
Wir haben natürlich einen gewissen Filter beim Missbrauchsrecht, dass es eben nur marktbeherrschende Unternehmen treffen kann. Ne? Also wenn ich marktbeherrschend bin, habe ich ja eine Special Responsibility, wie heißt das auf Deutsch, besondere Verantwortung oder so für den Wettbewerb. Da muss ich mir also jetzt künftig schon nochmal viel genauer überlegen, was ich mache. Andererseits wissen wir natürlich auch, was Marktbeherrschung ist. Darüber lässt sich auch trefflich streiten.
Ja, und also dann wäre jetzt eben für mich tatsächlich die Frage, kann ich dann wenigstens vorher anmelden, auch wenn ich nicht anmeldepflichtig bin? Mich erinnert der Fall auch ein ganz bisschen an einen Fall aus der Telekommunikation. Das ist, ich weiß nicht, lange her, dass die Deutsche Telekom sich hat Entgelte genehmigen lassen von der Bundesnetzagentur, die dann später kartellrechtlich aufgegriffen wurden und als Preiskostenschere letztendlich oder als Margin Squeeze eben kartellrechtlich bebußt wurden, weil die gesagt haben, wieso, die sind doch genehmigt, die Tarife. Und auch die Bundesnetzagentur hat ja zum expliziten Ziel, den Wettbewerb zu schützen. im Telekommunikationsmarkt oder das TKG. Und haben gesagt, ja gut, das, da habe ich es noch verstanden, weil man gesagt hat, gut, das sind immerhin auch zwei verschiedene Rechte, sage ich mal so. Ja, aber jetzt haben wir
das Thema ist ja nach, das Thema ist ja nach wie vor aktuell, jetzt momentan bei den Eisenbahnstreitigkeiten. Wir haben ja mehrere Fälle, die zum BGH, zum EuGH schon gegangen sind, wo es um diese Stationspreise und Streckenentgelte und so weiter geht, wo es auch immer, wo es manchmal auch die Konstellation gibt, dass bestimmte Entgelte regulierungsrechtlich schon abgenickt waren, aber dann trotzdem Missbrauch von Marktmacht darstellen können. Also das ist auch so ein Teilaspekt
daraus. Wobei im Eisenbahnrecht kann ich es noch besser verstehen, muss ich zugeben, weil anders als im TKG, wo explizite Entgelte für eine bestimmte Leistung genehmigt werden, ist es im Eisenbahnrecht so, dass eine Entgeltsystematik genehmigt wird, aber dann im Einzelfall für den Zug halt am Bahnhof Düsseldorf, je nachdem sozusagen unter welchen Bedingungen letztendlich individuelle Entgelte. Da gibt es da auch eine Systematik, aber sozusagen da wird nicht das Einzelentgelt genehmigt, kann auch nicht genehmigt werden, weil jeder Bahnhof ist anders, es ist auch dann manchmal. Das hängt dann von ganz verschiedenen Faktoren ab. Also da hat man eher so ein System genehmigt, aber nicht das Einzelentgelt. Kann ich das eher noch verstehen, dass man sagt, das Einzelentgelt kann dann doch missbräuchlich sein in dem System. Aber gut.
Ach, was sich da alles an Fragen auftut zu diesem Missbrauchsthema. Das müssen wir nochmal vertiefen. Aber jetzt müssen wir die Leute erstmal an unsere Konsultation des BMWK schicken, dann an die Konsultation der EU und dann laden wir Inge Bernhards hier vor und fragen sie, was dabei rausgekommen ist und sagen
uns nicht von vornherein. Vorladen können wir ja leider nicht. Wir können ja nur einladen.
Ach so, ja, Mist.
Ja, noch diese drei können Buchstaben. Wir nicht vorladen.
Justus, hast du da noch einen Aufreger der Woche für uns?
Ach, was war denn der Aufreger der Woche? So einen richtigen Aufreger der Woche? Ich habe eigentlich keinen richtigen Aufreger der Woche. Muss ich sagen, hast du einen
Aufreger der Woche? Einen richtigen habe ich auch nicht, aber was mich interessieren würde, wäre, was ich schon aufregend fand, war, dass es doch jetzt so einen Brief gab von Elon Musk, Steve Wozniak und anderen, ich weiß nicht, ob du auch unterschrieben hast, zum Thema, wir brauchen eine Pause bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz.
Ich bin marginal weniger vermögend als diese Menschen.
Ja. Achso, musste man da so eine Entry-Fee zahlen oder was?
Ich habe den Brief auch gesehen.
Ja, fand ich spannend, weil das waren ja genau die Leute, die an solchen Dingen arbeiten und forschen. Und im ersten Moment denkt man ja dann auch, aha, interessant, wenn die das sagen. Und im zweiten Moment denkt man, Moment, ihr seid doch, irgendwas passt doch da nicht zusammen. Also vielleicht kein Aufreger, aber so ein...
Nee, der Wettbewerbsökonom in mir, der kriegt aber Bauchschmerzen in gewisser Weise. Also irgendwie hört sich das gut an. Ja, sagen wir sozusagen, das sieht alles gefährlich aus, lass mal eine Atempause machen, aber... mich hat das natürlich sofort an das Abgas- und Dieselkartell erinnert, dass ich sage, ach so, ja, jetzt sagen die, komm, wir machen mal eine Forschung und Pause bei der Forschung, nicht so schnell, ich komme nicht hinterher. So wie die Autobauer auch gesagt haben, müssen wir denn jetzt so schnell machen, mit diesen Innovationen. Also ich bin da immer so ein bisschen, eine gewisse Skepsis sollte man da haben, glaube ich.
Mich hat es auch insofern eher aufgeregt, deshalb bringe ich es auch auf. Und wahrscheinlich wären die Deutschen, es gibt ja, glaube ich, ein deutsches Unternehmen, das da ganz vorne mit dabei ist, Aleph Alpha oder so heißen die, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die hätten sich wahrscheinlich dran gehalten, weil wir Deutschen ja dann bei solchen Calls gerne mitmachen.
Ja, wahrscheinlich, und wir sind dann, das kann sein, ja, wahrscheinlich hätten die, haben alle unterschrieben und nachher hält sich eh keiner dran.
Einmal das Denken einstellen, bitte, in der KI-Forschung. Das finde ich auch eine schöne, vielleicht im Wettbewerbsrecht, da würde ich mir das mal wünschen, dass wir mal ein halbes Jahr lang eine Pause kriegen. Neue EU-Konsultation und kein neues...
Ja, mach doch mal eine Vereinbarung mit, dass jetzt also wirklich im nächsten Jahr mal keiner einen neuen Kommentar herausbringt oder...
Oder müssen wir den Kerstin Meyer-Lindemann noch dieses Jahr rausbringen? Das wäre schwierig. Gucken wir mal. Vielleicht schaffen wir es auch. Justus, das war wieder eine große Freude mit dir. Und wir legen eine Denkpause ein für die nächsten 2 Wochen. Und dann sind wir natürlich wieder atemlos am Mikro.
Genau. Also Ruprecht, gleichfalls. Schön, mal wieder mit dir gesprochen zu haben. Bis in 14 Tagen spätestens. Hat auch das Semester wieder bei uns angefangen.
Alles Gute, liebe Hörerinnen und Hörer. Und
bis demnächst.
Tschüss.